November vor meinem Weihnachtsbaum, das weiß ich noch. Heute bin ich in Präsent da und das freut mich sehr. Ich bin Salome Rikert, ich bin 26 Jahre alt, ich komme ursprünglich vom Bodensee in Wilhelmsdorf. Gestern habe ich erfahren, der Erwin hat da seinen Freiwilligendienst gemacht, in diesem kleinen Dorf. Und arbeite jetzt seit 2 Jahren im JUWE, im Jugendwerk Süddeutscher Mennonitengemeinden, und bin da zuständig für die Arbeit mit Teens und Jugendlichen. In den letzten Wochen im JUWE hatte ich viele Gespräche mit Jugendlichen und mit jungen Menschen, die mir alle berichtet haben, dass sie gerade nicht glauben können, nicht glauben möchten und ganz große Fragen und Zweifel in ihrem Glaubensleben haben, dass Gott wirklich gut ist, dass Gott sie wirklich liebt, dass Gott sich wirklich für sie interessiert. Sie haben großes Leid erfahren, Ausgrenzung erlebt und Erfahrungen gemacht, die sie richtig enttäuscht haben und die sie irgendwie jetzt so ein bisschen von Gott trennen. Und ich habe mich in den letzten Wochen oft gefragt, wie kann das sein, dass Menschen, die wirklich Schritte im Glauben gegangen sind, die wirklich auch eine Beziehung zu Gott haben, einen Glauben hatten, jetzt an einem Punkt sind, wo sie sagen, zurzeit will ich nicht glauben oder kann ich nicht glauben. Und Glaubenskrisen sind vollkommen normal. Ich kenne das. Ich kenne Zeiten von Zweifeln, ich kenne Zeiten von Wut, ich kenne Zeiten von Enttäuschung, Zeiten der Ohnmacht, wo man sich nur fragt, Gott, wo bist du eigentlich? Das ist frustrierend, das ist enttäuschend und man fühlt sich so im Stich gelassen. Und in den letzten Wochen habe ich mir immer wieder die Frage gestellt, wie gehen wir um mit Leid, mit Schmerz, mit Trauer? Und wie integrieren wir Menschen auch in unsere Glaubensgemeinschaft, die sich gerade mit dem Glauben schwer tun? Parallel zur Herbsttagung im September hat auch der Teentag stattgefunden und ich hatte das Thema Gottes Hilfe im Alltag. Und ich habe einige junge Erwachsenen und Mitarbeitenden von den Freizeiten gefragt, hey, kannst du nach der Predigt eine ganz kurze Geschichte aus deinem Leben erzählen, wie du schon mal Gottes Hilfe erlebt hast? Wirklich was ganz Kleines, Banales, um den jungen Leuten Mut zu machen. Gottes Hilfe ist auch im Alltag spürbar. Und ich habe mindestens 15 Leute angefragt und 13 haben mir abgesagt. Abgesagt mit der Begründung, Salome, ich habe dazu nichts zu erzählen. Und es hat mich so schockiert und auch gerade in diesem Prozess, wie gehen wir mit Leuten um, die im Glauben auch zweifeln, hat mich das noch mehr ins Nachdenken gebracht. Wie gehe ich mit enttäuschten Erwartungen um? Mit so wüsten Zeiten, wenn man sich anfühlt, als würde man sich immer mehr von Gott entfernen. Ich knüpfe heute an die Predigtreihe von Erwin über Frauen in der Bibel. Ihr befindet euch im Buch Ruth und ich habe den Erwin gefragt, ob es einen Predigttext gibt, über den ich predigen kann. Ich finde es immer ganz spannend, wenn man sich nicht selbst ein Thema überlegt, sondern sich über ein Thema Gedanken machen muss. Und dann hat der Erwin gesagt, heute wäre Ruth 4 dran. Und ich dachte, okay, ich schaue mir das mal an. Aber mein erster Gedanke war, mit Ruth habe ich weniger Mut. Also ich muss wirklich sagen, Ruth ist so ein Buch in der Bibel. Das hat mich noch nie groß angesprochen. Also da hatte ich einfach nie einen wirklichen Bezug zu. Und Ruth ist nicht so mein Thema. Aber ich muss auch sagen, sowas weckt auch meinen Ehrgeiz. Dass ich sage, nee, wenn ich so gar nichts damit anfangen kann, dann will ich jetzt mal mit diesem Text ein bisschen ringen und schauen, ob ich nicht irgendwas daraus ziehen kann. Meine erste Annäherung an einen Bibeltext, der mir so gar nichts sagt, vor allem wenn es um Geschichten geht, ist immer die Kinderbibel. Ich habe also bei mir im Büro sicher 4 verschiedene Kinderbibel gelesen und habe da die Geschichte Ruth durchgelesen und habe gehofft, dass da irgendeine Verbindung entsteht zu dieser Geschichte und mir. Wir befinden uns im 4. Kapitel und Boas möchte Ruth zur Frau nehmen, aber es gibt noch einen anderen Löser. Und Löser bedeutet, wenn ein Israelit verarmt und seinen Besitz verkaufen muss, dann ist der nächste Verwandte an der Reihe, dieses Grundstück zu kaufen, damit der Besitz unter den Israeliten immer noch gleich verteilt bleibt in den Stämmen und nicht plötzlich ein Stamm alles Land besitzt. Und im Buch Ruth wird die Regel jetzt verknüpft mit einer Schwagerehe, der sogenannten Levirats-Ehe. Wenn ein verheirateter Mann stirbt und keine Kinder hinterlässt, dann hat der nächste Verwandte die Pflicht, diese Witwe zur Frau zu nehmen, und der erste Sohn wird der Erbe. Und Boas ist da ein sehr korrekter Mann. Das merkt man eigentlich schon durch das ganze Buch hindurch, dass er wirklich gewissenhaft handelt. Er ist Ruth gegenüber so großzügig. Und auch jetzt in dieser Lösergeschichte verhält er sich echt vorbildlich. denn er weiß, er ist eigentlich nicht der Erste in dieser Verwandtschaftsreihe, der dran ist, die Ruth zu heiraten, sondern da gibt's noch einen, der näher verwandt ist. Also Kapitel 4 beginnt damit, dass der Boas jetzt an das Stadttor geht, denn das Stadttor war der Ort, wo Deals und Verträge abgeschlossen werden. Er holt sich da ein paar Älteste zur Seite als Zeugen und spricht mit diesem Löser. Und er schildert ihm die Situation und sagt, Naomi war die Frau von Elimelech und der Elimelech ist gestorben. Ruth war mit dem Sohn verheiratet, der Sohn ist auch gestorben. Und jetzt muss es da irgendeinen Löser geben, der die Ruth heiratet und das ganze Erbe mit antritt und ein Nachkommen zeugt, der eben dieses Erbe bekommt. Und der Löser, der hat schon Interesse an den ganzen Grundstücken und an dem Besitztum, aber er merkt auch, oh, er schadet seinem eigenen Erben damit, wenn er jetzt die Ruth zur Frau nimmt. Also tritt er von dem ganzen Deal zurück und nun kann der Boas ganz legal die Ruth zur Frau nehmen. Es ist gelungen, alle klatschen und es gibt Segensworte. Und über diese Segensworte bin ich echt gestolpert. Es gibt zwei Segenswünsche und der erste ist, der Herr mache die Frau, die in dein Haus kommt, kinderreich wie Rahel und Lea, die zusammen das Haus Israel groß gemacht haben. Das klingt gut, aber kennt ihr die Geschichte von Rahel und Lea noch? Die beiden Frauen von Jakob, das ist eigentlich eine katastrophale Familiengeschichte. Zwei Frauen treten in so einen richtigen Gebärwettbewerb, um die Liebe ihres Mannes zu erringen und wollen ihm möglichst viele Kinder schicken. Und als die Zeit dann knapp wird, schicken die beiden sogar noch ihre Mägde vor, damit die auch mit dem Jakob Kinder zeugen. Und am Ende hat er 12 Söhne und eine Tochter. Und menschlich gesehen ist die Geschichte echt eine Katastrophe. Da ist super viel Frustration und da gibt es fiese Tricks und da gibt es immer wieder neue Verletzungen, die in dieser Geschichte entstehen. Aber diese 12 Söhne Jakobs werden die Stammväter vom Volk Israel. Dann kommt der zweite Segenswunsch, der ist für mich noch komischer. Deine Familie soll so bedeutend werden wie die Familie von Peres, dem Sohn von Tamar und Juda. Und ich kann mich an diese Geschichte von Tamar und Juda noch ganz genau erinnern, weil ich hatte die in meinem Studium und die hat mich komplett schockiert. Und als ich gelesen habe, diese Geschichte wird hier in einen Segenswunsch verpackt, dachte ich, boah, was für ein Segen. Die Geschichte von Tamar, das ist eigentlich ein bisschen so ein Fall wie die Naomi, aber eigentlich noch schlimmer. Ihr erster Mann starb kinderlos, also wird sie an den Bruder verheiratet. Der ist aber wirklich verhindert, dass sie einen Erben zeugen und dann auch stirbt. Und jetzt will der Vater Juda vermeiden, dass sie auch noch einen anderen Sohn von ihm heiratet. Also verkleidet sich die Tamar als Prostituierte und schläft mit dem Juda und es entsteht ein Erbe. Dann nimmt er sie zwar rechtmäßig zur Frau, aber besonders toll ist es nicht unbedingt gelaufen. Das ist keine Geschichte, die ich mir als Segen verpackt über mein Leben ausgesprochen wünsche. Darauf würde ich gerne verzichten. Was sind es beides für verrückte Familiengeschichten voller Tricks und Enttäuschung, voller Gier und Verzweiflung und vor allem auch Treuebruch? So enttäuschend und so traurig und doch ist irgendwie nichts vorbei dabei, was man nicht auch verstehen kann, weil es so menschlich ist. Diese Geschichten sind so menschlich. Und mittendrin geht Gott irgendwie trotzdem seinen Weg und baut sein Volk. Und aus diesem Volk wird später sogar sein eigener Sohn kommen. Das ist wie so ein Widerspruch zwischen der menschlichen Seite und dem, was Gott dann daraus macht. Aber Kapitel 4 endet damit, Ruth bekommt einen Sohn, Obed. Und es ist die Zeit, Happy End, Friede, Freude, Eierkuchen, wo ich jetzt das Buch zuschlage und sage, okay, komisch, aber weiter geht's. Wie schnell ich einfach diese Geschichte so zur Seite schiebe und weitermache, weil es ist doch alles gut, das Buch ist vorbei, die Sache ist erzählt. Ich habe euch am Beginn von meinen Begegnungen erzählt, wo die Frage ist, wo ist Gott? Ist Gott wirklich gut? Liebt mich Gott wirklich? Und immer wieder auch die Frage, wie gehen wir als Christen mit Leid und mit Schmerz und mit doofen Erfahrungen um? Und ich habe gemerkt, in den letzten Wochen hat es die Art verändert, wie ich die Bibel gelesen habe. Vielleicht kennt ihr das. Je nachdem, in welcher Phase vom Leben man gerade ist und was einen beschäftigt, ist es wie so eine Brille, mit der man auch die Bibel liest. Da fallen einem ganz neue Dinge auf. Und was ich gemerkt habe in den letzten Wochen, ich hatte so diese Zeitbrille an. Ruth ist ein sehr kurzes Buch. 4 Kapitel. Das kann ich locker in wenigen Minuten lesen. Das ist für mich als Lesende sehr praktisch, denn ich habe das Gefühl, ich habe in kurzer Zeit viel geschafft. Aber das ist auch sehr gefährlich, weil das Lesen geht für mich so schnell. Aber dabei vergesse ich oft, dass das Leben von der Ruth durchaus länger war als diese paar Minuten, die ich da in 4 Kapiteln lese. Manchmal fehlt mir beim Bibellesen wirklich dieses Gefühl für die Zeit, die dahinter steht. Wir lesen von Ereignis nach Ereignis, von Wunder nach Wunder, von vielleicht auch einer Glaubenskrise, aber 30 Sekunden später lese ich ja schon die Antwort und das Einwirken von Gott. Es gibt Klagen, es gibt Probleme, es gibt Wüstenzeiten, aber trotzdem ist da relativ schnell auch meist eine Antwort da, wenn ich durchlese. Zum Beispiel, wenn ich Mose nehme, das ist für mich oft ein ganz einprägsames Beispiel, dann habe ich oft das Gefühl, Mose, der wird geboren, zack, er kommt zu der Pharao-Tochter, zack, weiter, dann muss er mal fliehen, aber zack, begegnet er schon dem brennenden Dornbusch und dann geht's zum Pharao, dann gibt's die ganzen Plagen, dann ziehen sie aber auch schon aus, dann laufen sie ein bisschen durch die Wüste, erleben vielleicht doofe Zeiten, aber vor allem auch coole Zeiten. Mir bleibt da zum Beispiel die Feuersäule in Erinnerung oder das Manna, das vom Feld, und ich habe so das Gefühl, zack, 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 da passiert was. Da geht wirklich was ab. Und dann schaue ich auf mein Leben und denke, oh, bei mir passiert irgendwie nicht so viel. Also mir ist noch kein Essen vom Himmel gefallen. Mich hat auch noch keine Feuersäule nach Hause geleitet. Was ist da falsch bei mir? Ist Gott wirklich da in meinem Leben? Das Volk Israel alleine ging 40 Jahre durch die Wüste. Nur dieser kleine Abschnitt, den ich so schnell wegschiebe, waren 40 Jahre. Wenn ich mir überlege, 40 Jahre. Ich war da noch nicht mal auf der Welt. Meine Eltern kannten sich noch nicht mal vor 40 Jahren. Wo warst du vor 40 Jahren? 40 Jahre ist eine ganz schön lange Zeit, die ich beim Bibellesen ganz schön schnell so wegschiebe. Ruth war 10 Jahre mit Machlon verheiratet, dem Sohn von Naomi und Elimelech. 10 Jahre ohne Kinder. Als Naomi und Ruth zurückkehren nach Bethlehem, da war das auch nicht eine Sache von einem Tag. Das lesen wir so schnell in einem Satz. Das war nicht einfach ein Zurückkommen nach einem Urlaub. Und ich habe mir gedacht, Naomi haben vielleicht während der Rückreise auch viele Fragen gequält. Was, wenn sie durch die Hungersnot in Bethlehem, wenn sie nicht nach Moab gegangen wäre? Was wäre vielleicht passiert, wären sie in Bethlehem geblieben? Wäre ihr Mann Elimelech dann noch am Leben? War es ein Fehler, nach Moab zu gehen? Was denken jetzt alle, wenn ich zurückkomme? Glorreich bin ich gegangen und furchtbar komme ich wieder zurück. Und Naomi hat vor allem ein Gefühl, das auch in Kapitel 1 beschrieben wird. Sie sagt, Gott hat seine Hand gegen mich erhoben. Nennt mich Mara, die Bittere. Und ich kann Naomi so verstehen. Versetzen wir uns mal wirklich in ihre Lage. Sie hat alles verloren, ihren Mann, ihre Kinder. Und sie ist ganz alleine in einem fremden Land. Da ist ja verständlich, dass sie auch mit Gott hadert. Und was Naomi für mich sehr sympathisch macht, ist, dass sie sehr offen mit dieser Situation umgeht. Dass sie nicht heilig tut und versucht, ihr ganzes Leid schön zu reden, sondern dass sie sagt, nee, ich habe das Gefühl, die ganze Welt ist gegen mich, sogar Gott. Nennt mich Mara, die Bittere. Und es gibt Situationen im Leben, da hat man das Gefühl, die ganze Welt ist gegen mich, sogar Gott. Da ist so viel Leid, Schmerz und Enttäuschung und Trauer. Und dann ist da auch noch Ruth. Ruth hat auch ihren Mann verloren, mit dem sie über 10 Jahre zusammen war. Und jetzt geht sie mit Naomi nach Bethlehem. Für sie ein vollkommen fremdes Land. Sie wird als Ausländerin in Bethlehem leben. Eine andere Kultur, ein anderer Glauben. Und sie hat dort echt schlechte Chancen, einen Mann zu finden, als Moabiterin und Witwe. Aber sie bleibt Naomi treu. Sie sagt, wohin du gehst, da gehe ich auch ich hin. Und dein Gott ist auch mein Gott. Ich bleibe da. Und ich lasse dich nicht alleine. Vielleicht eine erste Lektion, wie wir mit Menschen umgehen, die mit Gott kämpfen. Und sagen, Gott hat seine Hand gegen mich erhoben. Ist er wirklich gut? Liebt er mich wirklich? Sieht er mich wirklich? Ich kann oder will gerade einfach nicht glauben. Ruth sagt, ich bleib bei dir und ich lasse dich nicht alleine. Die Brille der Zeit für mich, immer wieder ermutigend zu sehen, dass in manchen Versen wirklich Jahre stecken. Weil das ist das wahre Leben heute und auch schon damals. Manchmal greift Gott sofort ein und manchmal passiert gefühlt jahrelang nichts. Und das Buch Ruth ist für mich ein sehr realistisches Buch, ein Lebensbericht. Und Gott wird hier auch kaum erwähnt. Und ich denke, eines der wichtigsten Aussagen von diesem Buch ist, dass Gott im Hintergrund aktiv ist. Gott führt das Leben zu einem guten Ende. Das ist ein Versprechen, das steht und es bleibt. Und Leid gehört zu diesem Leben dazu. Und Leid bedeutet nicht, dass Gott mich nicht sieht, dass Gott mich nicht liebt, dass Gott nicht da ist, dass Gott gegen mich ist. Sondern Gott ist in allem da und führt das Leben zu einem guten Ende. Nur weil Naomi mit Elimelech von der Hungersnot von Bethlehem nach Moab geflohen ist, kommen sie überhaupt mit Ruth in Kontakt. Durch Ruth erlebt Naomi wirklich nochmal Loyalität und Beistand und Trost in schwierigen Zeiten. Ruth begegnet Boas nach Naomis Rückkehr nach Bethlehem. Das hatte also doch einen Sinn, auch wieder zurückzugehen. Die beiden sind sehr aufrichtig und regeln die Sache wirklich korrekt. Der Segen, der ihnen zugesprochen wird, sehr komisch auf den ersten Blick, aber doch auch sehr tief. Denn Rahel und Lea haben teilweise echt Methoden angewandt, die nicht in Ordnung waren. Aber man sieht, Gott hat es zu einem guten Ende gebracht und daraus entstand das Volk Israel. Tamar und Juda, für mich eine ganz furchtbare Geschichte. Aber man sieht im Nachhinein, hat man den Eindruck, aus Peres, ein Vorfahre von Boas, ist ein richtig wichtiger und guter Mann geworden. Auch da hat Gott das ganze Leid und diese furchtbare Geschichte zu einem guten Ende gebracht. Ruth und Boas werden Teil von der Heilsgeschichte Jesu, weil Jahre später der Sohn Gottes, Jesus, aus dieser Reihe kommt. Und so dürfen wir im Nachhinein sehen, Gott ist da und Gott wirkt im Hintergrund der Geschichte. Auch wenn bei Ruth keine krassen Wunder geschehen, merkt man, so wie Gott das Leben führt, ist ein Wunder und führt so viel Leid und Schmerz und bittere Erfahrungen zu einem guten Ende. Denn am Ende des Buches ist sogar Naomi fröhlich. Und solche Zeiten gehören zum Leben dazu. Wie gehe ich mit enttäuschten Erwartungen um? Was machen wir in Wüstenzeiten, wo wir Gott nicht spüren und nicht erleben? Wo wir das Gefühl haben, die ganze Welt ist gegen mich, sogar Gott. Wir dürfen wissen und diese Hoffnung im Hinterkopf haben, Gott führt mein Leben zu einem guten Ende. Auch wenn es gerade gar nicht danach aussieht. Und selbst wenn wir gerade nicht durch so eine Krisenzeit gehen, aber vielleicht jemand in unserer Gemeinde, in unserem Umfeld, in unserem Bekanntenkreis, dann dürfen wir eine Ruth für diese Person sein, die nicht weggeht, die nicht alleine lässt, nur weil der Glauben gerade schwerfällt, sondern die da ist, die zuhört, mitfühlt, Zweifeln, Wut und Trauer auch Raum gibt. Gemeinsam schwere Zeiten durchstehen mit der Hoffnung im Hinterkopf, Gott führt auch das zu einem guten Ende. Ich bete noch. Vater, ich danke dir, dass du Gott bist und dass du ein gutes Ende für uns vorbereitest. Ich danke dir, dass du mit uns bist, zu jeder Zeit, in Freude, im Feiern, in Ausgelassenheit, aber auch in tiefer Trauer, in Einsamkeit, wenn man das Gefühl hat, alle sind gegen mich, sogar du. Ich danke dir, Gott, dass du trotzdem da bist und im Hintergrund wirkst. Und ich bitte dich, dass wir uns immer wieder auch ermutigen lassen von solchen Geschichten, wie die Geschichte von Ruth und Naomi, wo wir sehen dürfen, du bist da. Du wirkst im Hintergrund und bringst aus so einer Trauer, aus so einer Bitterkeit, bringst du wieder Freude. Das bitte ich dich auch für uns, in unserem Umfeld, in unseren Familien, in unseren Gemeinden. Lass uns an unserer Hoffnung an dir festhalten. Danke, dass du gut bist. Und dass du unser Leben zu einem guten Ende führst. Amen. Kommt ein Lied.